Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns zusammen ein Stück aus dem Epheserbrief lesen, aus der christlichen Haustafel. Ich komme heute zum zweiten Teil meiner Predigt Eltern sein und Paar bleiben. Leider hat es jetzt eine größere Pause gegeben, weil wir zwei Gäste hatten. Aber die Predigt heute ist auch für sich eigenständig. Also ich werde kurz wiederholen, was wir am Anfang hatten und dann gehen wir gleich in den heutigen Teil rein. Also Epheser möchte ich am Anfang lesen, Kapitel 5, von Vers 21 bis 33. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, denn die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Ihr kennt das vielleicht, manchmal ist man so im Restaurant und da sitzt dann so ein Paar, vielleicht schon ein etwas älteres Paar. Man sieht, die Kinder sind schon aus dem Haus, die können zusammen ausgehen, die haben Zeit, die treibt nichts, die studieren die Karte, die bestellen sich was, die essen und nach dem Essen schweigen sie sich gepflegt an. Die Blicke schweifen so im Raum umher und man merkt irgendwie, die scheinen sich nichts mehr zu sagen zu haben. Das kann bei jungen Paaren genauso sein. Bloß, dass die dann jeder sich mit seinem Smartphone beschäftigt, ja, und sich anschweigen. Man fragt sich da, haben die sich nichts mehr zu sagen? Ist da noch Liebe da? Ist da noch Freude aneinander oder Verlangen nacheinander? Mein Thema heute, oder um das es die meiste Zeit geht, ist: Die eheliche Beziehung muss Nummer zwei bleiben. Bei der letzten Predigt, bevor ich sehr viel über Kinder und Kindererziehung geredet habe, war mein erster Punkt ja, die eheliche Beziehung ist die zweitwichtigste in eurem Leben. Ja, die wichtigste ist die zu Gott, das ist klar. Und danach kommt direkt die eheliche Beziehung. Und jetzt, wo wir uns das mit der Kindererziehung angeschaut haben, wie wichtig das ist, auf was man da achten muss, wollen wir dazu kommen, gut, was muss das Ehepaar beachten füreinander? Und ich nenne es eben so, die eheliche Beziehung muss Nummer zwei bleiben. Es ist ganz wichtig, dass ihr von Anfang an alles dafür tut, dass eure Liebe wächst und stetig erneuert wird. Und wenn schon Probleme da sind, dann bedeutet das, dass ihr füreinander kämpfen müsst. Das ist die wichtigste Aufgabe. Denn es ist die zweitwichtigste Beziehung in eurem Leben. Ich habe dazu jetzt 8 Punkte. Das ist auf unserem Predigtzettel heute ein bisschen missverständlich. Da sieht es aus wie 10 Punkte. Also keine Angst, ich habe heute keine 10 Punkte Predigt, sondern ich habe eine 2 Punkte Predigt. Ja? Also mein erster Punkt lautet, die eheliche Beziehung muss Nummer 2 bleiben. Und der zweite Punkt lautet, das ist dann hier der 10., die Liebe Christi zu seiner Gemeinde ist die Quelle für die Liebe in der Ehe. Und dazwischen, das sind nur die Unterpunkte von Punkt 1. Und das sind halt 8. Und zu denen wollen wir jetzt kommen. Und mein erster Unterpunkt lautet Sexualität. Wir lesen da in 1. Korinther 7, Vers 3. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt, und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht um eurer Unenthaltsamkeit willen. Also beim Sex geht es um Fortpflanzung. Ja. Sex hat auch einen geistlichen Aspekt. Wir wissen das ja. Christus und die Gemeinde, das ist, dass wie Mann und Frau ein Fleisch werden. Wir haben das gerade gelesen. Aber wenn das Neue Testament über den Akt an sich spricht, wird dieses Thema auf eine sehr praktische Art und Weise als das behandelt, was es da ist. Was es ist, es ist ein körperlicher Akt mit starken Gefühlen. Es geht um Zuneigung und um körperliche Lust. Ich habe heute das Hohelied lesen lassen. Im Hohelied, wenn ihr euch noch erinnert, wir hatten das ja auch mal als Bibelstundenthema in der Predigt auch, die Botschaft des Hoheliedes lautet: Wir sollen Sexualität genießen. Ja, es soll für uns erfüllend und berauschend sein. Das ist Gottes Wille. Und Paulus gibt hier uns einen ganz wichtigen Hinweis, nämlich wir sollen es nicht vernachlässigen. Ja? Es gibt ja Zeiten, wo man enthaltsam leben muss. Jetzt für das Ehepaar zum Beispiel, wenn die Frau ein Kind bekommen hat. Danach ist es eine gewisse Zeit der Enthaltsamkeit. Wenn es solche Zeiten da sind, dann können die zu einer besonderen Anfechtung für den Mann werden. Und er sollte diese Zeit als Trainingszeit für seine Treue betrachten, ansehen und nutzen und auf keinen Fall als Rechtfertigung für Unzucht oder jegliche Art von sexueller Sünde. Aber es gibt noch andere Gründe für gezwungene Enthaltsamkeit, die leider oftmals nichts mit, wie Paulus hier sagt, mit Fasten und Beten zu tun haben. Mann oder Frau oder beide sind einfach zu müde. Ja, sie sind einfach zu kaputt. Zu geschafft, ja, gerade durch den anstrengenden Alltag, vielleicht mit den Kindern, durch all die Herausforderungen, die man tagsüber hat, durch die ganzen Belastungen des Tages bleibt keine Zeit und keine Kraft mehr für die Nacht. Es kann aber sogar so weit gehen, dass der eine oder die eine sich dem anderen entzieht als eine Art Strafe. So nach dem Motto, du interessierst dich nur für Sex, aber mal den Computer ausschalten und dich mit mir zu unterhalten, das willst du nicht machen. Ja? Es kann sein, dass es in manchen Bereichen der Ehe Probleme gibt, aber deshalb sollte man nicht noch einen weiteren damit hineinziehen. Ja? Die sexuelle Beziehung soll nicht vernachlässigt werden und sie sollte eine Zeit des gemeinsamen Vergnügens sein. Auch wenn mal der eine oder die andere sich nicht danach fühlt oder das Vergnügen mal geringer und mal größer ist. Und das heißt vor allen Dingen für Ehepaare, dass sie sich dafür Zeit nehmen müssen. Dass man sich Zeit füreinander nimmt. Und dass man den Willen hat, dem anderen dienen zu wollen. Also dass man sich fragt, was gefällt dem anderen, was erfreut ihn, ja, was berauscht ihn. Und auch da, es wird heute in der meisten Zeit in dieser Predigt wird es ums Sprechen gehen, ums Unterhalten, ums Reden. Auch da ist es wichtig, dass man sich miteinander unterhält, dass man miteinander spricht. So wie in allen anderen Bereichen der Ehe ist auch hier die liebevolle Hingabe und Annahme des anderen das Wichtigste. Also wir haben das hier gelesen bei Paulus, er sagt, der Mann verfügt nicht über seine eigene Sexualität und die Frau auch nicht über ihre eigene, sondern das gehört dem Ehepartner. Selbstsucht verdirbt Sexualität für beide Seiten. Also gemeinsame Sexualität kann zur puren Selbstbefriedigung entwertet und missbraucht werden. Und deshalb muss sich jeder fragen, nochmal, was macht dem anderen Freude? Was baut ihm auf? Was ist schön für ihn? Ja, ihr seid ein Paar und Paulus sagt, ihr seid euch die Zuneigung schuldig. Kommt zum nächsten Punkt, Treue. Das hat ja damit auch sehr viel zu tun, Gerade in diesem Bereich fällt es uns manchmal schwer, treu zu sein, wirklich bis in unser Herz, bis in unsere Gedanken. Jesus sagt, ihr habt gehört, was zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also Treue bedeutet, nur noch Augen für seinen Ehegatten zu haben. Und das fällt besonders Männern schwer, weil sie sehr viel über die Augen funktionieren, auch sexuell. Ja, die werden nicht nur durch die Augen sexuell sozusagen angesprochen, sexuell, sondern sie bekommen auch Befriedigung, sexuelle Befriedigung durch das, was sie sehen. Es ist allerdings trotzdem auch ein Kampf, der von Männern und Frauen gekämpft werden muss. Also was ist oftmals unsere Reaktion auf Probleme zu Hause? Wir gehen raus und lassen unseren Blick schweifen. Ja? Trösten uns mit dem, was wir da vielleicht Schönes sehen können. Treue bezieht sich aber auch auf alle anderen Bereiche. Es geht nicht nur um den Bereich Sexualität. Ich kann meinem Ehepartner untreu werden, indem ich meine Kinder, meine Arbeit oder mein Hobby über ihn stelle, indem sie mir wichtiger sind als er. Treue bedeutet, für den anderen da zu sein. Ehe bedeutet eben nicht leben und leben lassen. Ja, so, Ehe bedeutet nicht, dass man einen Deal geschlossen hat. Ich gebe dir das, was du von mir willst, du gibst mir das, was ich von dir will, ansonsten mache ich mein Ding und du machst dein Ding. Ja? Und wir schließen so ein paar gute Kompromisse und dann haben wir eine gute Ehe. Nein, gute Kompromisse sind keine gute Ehe. Noch keine gute Ehe. Man muss Kompromisse schließen, das ist keine Frage. Aber ein Fleisch zu sein bedeutet mehr. Ein Fleisch sein bedeutet, für den anderen zu leben, ihm zu dienen und ihn bedingungslos zu lieben. Das führt mich zum dritten Punkt, Hingabe. Ein Christ soll sich Christus hingeben. Das heißt, ihm und seinen Willen über alles stellen, selbst über seine eigenen Wünsche. Ja? Christus hat es uns ganz deutlich gesagt, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das ist wirklich Hingabe. Ich gebe mich ihm hin. Ehegatten sollen sich einander hingeben. Das ist eine Parallelität hier. Ja? Hohelied 8, Vers 6, wir haben es heute gehört. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, sagt die Frau dort zum Mann. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz. Das Herz ist ja das ganze Wesen. Das macht den Mann aus. Also ein Siegel zeigt den Besitzer an. Das heißt, ihr gehört nicht mehr euch selbst, sondern eurem Ehegatten. Mein Ehegatte soll das Siegel auf meinem Herzen sein. Ich gehöre ihm. Konkret bedeutet das ebenfalls, sich selbst zu verleugnen und dem anderen zu dienen mit der Aufgabe, mit der Gott dich betraut hat. Dem anderen zu dienen mit der Aufgabe, mit der Gott dich betraut hat. Die Frau ist die Gehilfin des Mannes. Sie soll sich ihm unterordnen wie dem Herrn. Der Mann soll die Frau so lieben wie Christus die Gemeinde. Und das habt ihr wahrscheinlich alle oder fast alle vor eurer Hochzeit so gelernt. Das habt ihr zu eurer Hochzeit so gelobt. Aber erst in der Ehe und erst wenn dann die Herausforderungen und Probleme in der Ehe kommen, habt ihr gemerkt, was das wirklich bedeutet. Oder ihr solltet es merken. Wenn ihr euch dagegen verwehrt, wird eure Ehe Schaden nehmen. Ein sehr erfahrener Eheseelsorger sagte mir, die meisten Eheprobleme haben etwas damit zu tun, dass die Frau sich nicht von Herzen unterordnet und der Mann nicht leiten will, sich vor der Verantwortung Haupt der Familie zu sein drückt. Da kommen all die Eheprobleme her. Mit anderen Worten, Frau, bist du bereit, dich Jesus hinzugeben und darum dich deinem Mann unterzuordnen? Und Mann, bist du bereit, dich Jesus hinzugeben und darum deine Frau aufopferungsvoll und treu zu lieben. So wie ihr es vor Gott gelobt habt, in guten und in schlechten Zeiten. Ja, das Thema ist Die eheliche Beziehung muss Nummer zwei im Leben bleiben. Und die Kurzantwort lautet, wie kann das gehen? Die Kurzantwort, bekämpfe deinen Egoismus und gib dich Jesus ganz und gar hin. Ich komme zum vierten Punkt, Gemeinschaft und Gespräch. Um gleich hinzudeuten, worum es mir bei der Gemeinschaft vor allem geht. Ja, Gemeinschaft und Gespräch. Manche von uns sind ja schon ein bisschen länger verheiratet, das ist wunderbar, aber könnt ihr euch noch an eure Vorfreude vor der Hochzeit erinnern? Versucht euch mal in diese Zeit hineinzuversetzen. Wie war das vor eurer Hochzeit? Hoffentlich war es so, dass ihr euch gefreut habt, dann und dann ist die Hochzeit und dann sind wir endlich ganz zusammen. Dann sind wir endlich zusammen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Dann müssen wir nicht mehr auseinandergehen. Dann müssen wir uns nicht mehr nach anderen richten. Dann sind wir zusammen. Ach, wird das herrlich. Und dann kommt die Ehe und dann habt ihr gemerkt, ja, das Leben ist so organisiert, dass Mann und Frau tatsächlich gar nicht so viel Zeit füreinander haben. Ja, gar nicht so viel miteinander machen können. Man hat die Arbeit, die Kinder, den Haushalt und alles Mögliche. Das ist normal und das ist auch nicht schlecht. Umso mehr müssen wir uns Mühe geben und ganz bewusst gemeinsame Zeiten, Unternehmungen und vor allem Gespräche einplanen. Ich sage nicht bewusst nicht anstreben, so nach dem Motto, wenn es euch so geht mit Büchern lesen wie mir, ja, ich habe so einen Stapel Bücher, ja, die möchte ich alle gerne lesen und ich sage mir immer, wenn ich mal Zeit habe, dann lese ich die. Also sobald ich Zeit habe, setze ich mich hin und lese ein Buch. Ja, das wird nie. Ja. Also anstreben reicht nicht aus, man muss es einplanen. So wie wir andere Sachen auch einplant. Und dann wird das auch. So muss man tatsächlich Gespräch, Zeit miteinander einplanen. Das hilft. Manche machen einen Eheabend zusammen. Andere sagen sich, wir sprechen täglich mindestens 20 Minuten zusammen. Die Zeit nehmen wir uns. Und ich rede hier von richtig unterhalten, also nicht den Informationsaustausch, um den weiteren Tagesablauf und Familienablauf zu planen. Ich rede auch nicht vom gemeinsamen Gespräch mit den Kindern, sondern ich rede vom Gespräch von Mann und Frau ohne Kinder. Es geht darum, sich miteinander zu unterhalten. Und das Miteinander sprechen, das ist so wichtig, ja, Kommunikation, das macht die Ehe aus, das macht die Beziehung aus. Und gerade dann, wenn es zu Spannung und Missstimmung kommt, dann dürfen wir uns eben nicht in uns selbst zurückziehen. Vielleicht ist es gut, wenn man sich streitet, dass man sich erstmal kurz zurückzieht, um wieder ruhig zu werden, ja, runterzukommen. Das kann hilfreich sein. Aber man soll sich nicht komplett zurückziehen nach dem Motto, ich ziehe mich jetzt in mich selbst zurück, ich warte jetzt. Und dann wird sich das Problem hoffentlich von allein lösen oder der andere wird hoffentlich schon dann mitbekommen, was er falsch gemacht hat. Also vielleicht kriegen Frauen das mit, aber Männer nicht. Ja? Männer müssen sich unterhalten, die müssen es gesagt bekommen. Meistens jedenfalls. Aber wisst ihr was, das Miteinander sprechen ist auch ohne Spannung und Konflikte von größter Bedeutung. Es ist nicht nur so, wir haben viele Probleme, wir müssen viel miteinander reden, wir haben keine Probleme, wir brauchen das nicht. Wenn ihr nicht mehr miteinander redet, dann werdet ihr euch früher oder später nicht mehr kennen. Und wenn ihr euch nicht mehr richtig kennt, dann könnt ihr euch nicht mehr richtig vertrauen. Und wenn man sich nicht mehr vertraut, dann kann man sich auch irgendwann nicht mehr lieben. Oder andersherum, ne? Wie lerne ich einen Menschen zu vertrauen, vielleicht auch zu lieben, indem ich ihn wirklich kenne, wenn ich wirklich weiß, wie er ist, dann kann ich mich ihm auch vertrauen. Und wie lerne ich ihn wirklich kennen? Indem ich mit ihm viel rede. Ich brauche Informationen, ich muss wissen, was er denkt, wie er fühlt, was ihn ausmacht. Ihr seid ein Fleisch und deshalb habt Anteil aneinander. Und das geht weniger durch gemeinsame Filmabende und mehr durch Erzählen und Zuhören. Mein fünfter Punkt ist geistliche Gemeinschaft. Das ist mir so wichtig, dass ich daraus einen extra Punkt gemacht habe. Geistliche Gemeinschaft. Die Frage ist, wie wichtig ist eure gemeinsame Andacht und euer gemeinsames Gebet? Ja, die Ehe ist eine geistliche Unternehmung. Das ist ja das große Geheimnis der Ehe, wie Paulus sagt. Darum soll man einen gläubigen Menschen heiraten. Darum soll man vor allem geistliche Gemeinschaft pflegen, indem man eben zusammen die Bibel liest, betet, singt, Andacht macht, Gottesdienst besucht und so weiter. Wenn ich junge Paare habe, die gerne heiraten wollen, das ist das Erste, was ich ihnen sage, fangt gleich an, miteinander zu beten und Bibel zu lesen. Und tatsächlich ist das auch oftmals schon gleich ein Problem, was dann gerne nach hinten verschoben wird. Wisst ihr, die leibliche Verbindung, es ist oftmals kein Problem für das Paar, ja, da reicht eine Nacht. Aber die geistliche Verbindung, die muss man aufbauen durch gemeinsames Bibellesen, durch Beten, durch Unterhalten. Und wisst ihr was, die geistliche Gemeinschaft, die hilft euch, vor allem, die hilft euch, die Hauptaufgabe, die ihr füreinander habt, zu erfüllen. Was ist die Hauptaufgabe, die ihr füreinander habt? Ihr sollt danach streben, dass euer Ehegatte, eure Ehegattin Christus ähnlicher wird. Und das ist das Beste, was ihr für euch selbst tun könnt. Pflegt eure Gemeinschaft in Christus. Es ist diese Gemeinschaft, die euch dann in allen anderen Problemen und Bereichen eures Lebens, eurer Ehe zutiefst verbindet und euch zurüstet für die Aufgaben, die ihr habt. Diese Gemeinschaft in Christus rüstet euch für den ganzen Rest zu. Ich habe bei der letzten Predigt schon gesagt, wie wichtig die Abendandacht ist, aber dass man auf keinen Fall die Morgenandacht deshalb verpassen sollte. Also da habe ich schon genug gesagt, wie man das machen kann. Aber ich möchte euch noch einen Vers geben aus Psalm 119, Vers 50. Da steht, das ist mein Trost in meinem Elend, dass sein Wort mich belebt. Ja, das ist der Trost, das ist das, was mich belebt in meinem Elend, in all meinen Herausforderungen, in den Problemen, die ich habe. Und das müsst ihr als Ehepaar so nehmen. Ja, das ist der Trost in den Problemen, die ihr habt, in den Herausforderungen, die ihr habt. Das Wort Gottes wird euch beleben. Es wird eure Ehe beleben. Kommt zum sechsten Punkt, füreinander eintreten. Die Gemeinde bezeugt und verteidigt Christus in der Welt. Christus bewahrt und rechtfertigt seine Gemeinde in der Welt. Ja? Sie treten füreinander ein. Und so sollen auch Eheleute sich gegenseitig wertschätzen und verteidigen. Es ist also die Frage, wie rede ich über meinen Mann, wie rede ich über meine Frau vor anderen? Oder auch, wie rede ich mit meinem Mann, mit meiner Frau vor anderen? Und hier geht es mir jetzt nicht darum, dass wir möglichst nach außen immer so eine heile Welt vorspielen. Bei uns ist immer alles Dufte, ja, wir zwitschern uns nur an. Sondern es geht darum, unter allen Umständen zu vermeiden, den anderen vor anderen, also deinen Ehegatten vor anderen zu erniedrigen, zu verletzen. Das muss man verhindern. Also ihr merkt, es ist so wichtig, dass Eheleute viel miteinander reden, aber es ist auch sehr wichtig, wie sie miteinander reden. In Liebe, mit Respekt, voller Wertschätzung. Egal ob zu Hause oder in der Öffentlichkeit. Und wie viel Schaden können wir gerade mit unserer Rede anrichten? Welche großen Wunden können wir schlagen mit Worten? Aber wie viel Gutes auch bewirken. Manchmal gibt es ja so Ehepaare, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon erlebt habt, da merkt man, die machen ja keine Show, sondern die haben wirklich einen sehr freundlichen, geduldigen, liebevollen, natürlichen Umgang miteinander. Immer. Und da fühlt man sich doch einfach wohl, oder? Das ist ja eine Atmosphäre, ein Klima, wo man gerne ist, wo man sich wohlfühlt. Wie ihr miteinander redet, wie ihr miteinander umgeht, das prägt euer Umfeld, das prägt eure Kinder. Und nochmal, wenn wir einander ermahnen, dann immer mit dem Ziel, dass der andere Christus ähnlicher wird. Ja, oftmals ermahne ich meine Frau, weil mir das nicht gefällt, was sie macht oder sagt. Mir gefällt es nicht. Ich ermahne sie, weil sie nicht in den Rahmen reinpasst, in den meine Frau gefälligst reinzupassen hat. Aber mein Anliegen sollte sein, dass ich sie ermahne, damit sie Christusähnlicher wird. nicht dem Rahmen, den ich mir hier ausgedacht habe. Sie muss Christus ähnlicher werden. Aber hier kommt es auf Demut an. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Wenn ich mich selbst höher achte als mein Ehepartner, dann werde ich ihn immer so ermahnen, dass er gefälligst mehr in die Richtung passt, wie ich es möchte. Ich muss ihn höher achten als mich selbst. Das heißt, was tut ihr gut in ihrer Beziehung zu Christus? Mein 7. Punkt, liebevolle Anerkennung. Liebevolle Anerkennung. Wann hatte ich das letzte Mal deinen Chef gelobt? Was hat er gesagt? Ich weiß nicht was, vielleicht hat er sowas gesagt wie: Sie arbeiten wie für zwei. Gut, dass Sie in unserem Team sind. Was passiert dann mit dir, wenn du so ein Lob bekommst? Man freut sich, oder? Und man strengt sich an. Ja, das ermutigt einen. Was passiert, wenn ihr eure Kinder lobt? Sie bestätigt, sie bestärkt. Was machen die? Die geben sich noch mehr Mühe. Nun, in der Ehe stellt sich schnell Gewöhnung ein. Verheiratet zu sein wird zur Selbstverständlichkeit. Und das Interesse, das wahre Interesse aneinander schrumpft. Die Dankbarkeit und Begeisterung füreinander schrumpfen. Und darum ist es so wichtig, nährt eure Liebe, indem ihr eure Freude und Dankbarkeit füreinander Ausdruck verleiht. Also das Ding, wo das alte Ehepaar zusammensitzt und die Frau dann irgendwann fragt, liebst du mich noch? Und der Mann sagt, ja, das habe ich dir doch vor 45 Jahren am Altar gesagt, dass ich die Liebe hat. Hätte sich was geändert, hätte ich es dir gesagt. Das ist nicht gut, ja. Der Mensch braucht Anerkennung, der braucht die Bestätigung. Wir müssen uns einander Mühe geben, Dankbarkeit und Begeisterung füreinander zum Ausdruck zu bringen. Wir Männer, wir brauchen Anerkennung, Respekt für unsere Arbeit, für das, was wir tun. Und unsere Frauen auch. Ja, das bisschen Haushalt ist doch kein Problem. Ja, der Mann, der geht raus, der macht immer alles Mögliche. Und die Frau zu Hause, die, ja, ne, das ist doch normal, oder? Und so ist es eben nicht. Das, was jetzt die Frau, wenn sie zu Hause ist, leistet, ist eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt für die Familie, für die Gesellschaft, für unser Land, für das Reich Gottes. Indem sie ein schönes, behagliches Haus und Atmosphäre schafft, indem sie die Kinder erzieht. Also, was ich euch sagen will, ist, schaut, wirklich gebt euch Mühe auf, die Stärken des anderen zu schauen. Wir haben meistens den Blick so, gerade wenn wir länger zusammen sind, dass wir dann die Schwächen sehen, die Probleme sehen, wo müssen wir noch was machen. Und das andere Gute nehmen wir als selbstverständlich hin. Und es ist wichtig, dass wir das als wirklich anerkennen und sehen. Seht die Stärken, seht das Gute, seht das, was Gott geschenkt hat. Ich will euch mal eine Kleinigkeit vorlesen aus einem Buch. Ich fand das so lustig. Das klingt lustig, aber es hat viel Wahrheit und es drückt das wunderbar aus. Weißt du noch, sagt der Mann zur Frau, am letzten Sonntag, als ich das Fußballspiel anschaute, da hast du für die Kinder Brote gemacht. Ich würde gern wissen, warum du für mich keines gemacht hast. Die Frau sagt, meinst du das ernst? Sie sah mich dermaßen erstaunt an, dass ich total verwirrt wurde. Natürlich meine ich das ernst. Schließlich verdiene ich den Lebensunterhalt der Familie. Da kann ich doch wohl erwarten, dass du mir auch etwas zu essen machst. Ich verstehe dich nicht, wie du überhaupt so etwas fragen kannst, entgegnete sie. Mittlerweile dachte ich schon, ich hätte vielleicht lieber nicht fragen sollen. Vielleicht sollte ich die Antwort selber wissen. Für sie schien die Sache vollkommen offensichtlich zu sein. Aber für mich war sie das ganz und gar nicht. Norma, ich weiß es wirklich nicht. Ich gebe zu, dass ich für manche Dinge blind bin und das ist anscheinend eines davon. Kannst du mir das nicht erklären? Manchmal wirft man uns Frauen vor, wir seien dumm. Aber das sind wir nicht, antwortete sie. Wir setzen uns nicht freiwillig der Kritik aus. Offenbar hielt sie das für eine ausreichende Erklärung dafür, dass sie mir kein Brot gemacht hatte. Das verstehe ich nicht. Aber was hast du denn dann mit dem Brot? Was hat das mit den Broten zu tun? Ist dir klar, dass du jedes Mal, wenn ich dir ein Brot mache, etwas daran auszusetzen hast? Norma, du hast es nicht zu dick genug belegt. Ist die Tomate wirklich reif? Das ist viel zu viel Mayonnaise. Etwas Butter, mehr Butter könnte auch nicht schaden. Es ist ein bisschen trocken und so weiter. Vielleicht ist dir das nie aufgefallen, aber an jedem Brot, das ich für dich gemacht habe, hattest du irgendetwas auszusetzen. Neulich wollte ich einfach nicht kritisiert werden. Das war die Sache nicht wert. Ich lasse mich nämlich nicht gern kritisieren. Ich stand da wie ein begossener Pudel, weil ich mich sehr gut daran erinnern konnte, wie ich sie immer kritisiert hatte, wenn sie ein Brot für mich gemacht hatte. Jetzt hatte ich die Quittung dafür bekommen. Ich hatte Kritik gesät und einen leeren Teller geerntet. Glücklicherweise habe ich aus dieser Erfahrung gelernt. Ich begann sie für jedes Brot, das sie mir machte, zu loben. Und jetzt macht sie mir immer gerne Brot. Ist irgendwie eine lustige Geschichte, aber es steckt, das macht es wunderbar deutlich. Also lobt einander, gebt einander Anerkennung. Das andere ist, zeigt Interesse füreinander. Das gehört auch mit dazu. Ja, auch wenn das Thema, das den einen beschäftigt, für den anderen vielleicht nicht so interessant ist. Ja, kann ja sein, dein Mann ist Astrophysiker. Und das mit der Astrophysik, das interessiert dich nicht und du verstehst es auch nicht. Und das bringt dir nichts, wenn er nach Hause kommt und davon was erzählt. Und andersrum, dieses tägliche Einerlei zu Hause, da passiert auch nicht wirklich Weltbewegendes. Das muss ich nicht jeden Tag neu wissen. Wisst ihr was, es geht nicht darum zu lernen, um was geht es in der Astrophysik oder was ist heute zu Hause passiert. Es geht darum, Interesse zu zeigen, hey, was hat dich heute beschäftigt? Was bewegt dich? Was ist wichtig für dich? Und das herauszufinden, Interesse für den anderen zu haben. Sonst stellt sich automatisch Schweigen ein. Ich brauche ihm oder ihr eh nichts von der Arbeit zu erzählen, denn die interessiert sowieso nicht. Boah, da kommt man nach Hause und schweigt sich an. Wisst ihr was? Ich bin Rechtshänder. Was bei mir auf der rechten Körperseite läuft, das ist wichtig. Das ist das Wichtigste für mich. Und die andere Seite, ich sag mal, die muss auch irgendwie funktionieren. Ja? Die läuft mit. Aber da kann ich nicht alles wissen und um die kann ich mich auch nicht wirklich richtig kümmern. Ich bin nun mal Rechtshänder. So ein Denken ist doch schizophren, ist doch Schwachsinn, oder? Nun, ihr seid ein Fleisch. Ihr seid eins. Betrachte also den anderen als deine zweite Hälfte, an der du zutiefst Anteil nimmst, die dir wichtig ist, die du pflegst. Damit komme ich zum letzten Unterpunkt von diesem, die eheliche Beziehung muss Nummer 2 bleiben. Viele von euch sind ja jetzt schon ein bisschen verheiratet und wenn ich euch jetzt fragen würde, warum heiratet man? Würdet ihr mir bestimmt viele gute, weise Antworten geben, aber ihr würdet jetzt vielleicht auch diese Antwort verstehen. Man heiratet, um herauszufinden, dass man ein Sünder ist. Ja? Je näher sich Menschen stehen, desto größer und schneller können sie sich auch verletzen. Und ohne Vergebung, ohne Barmherzigkeit, ohne Großzügigkeit zueinander, da kommen wir nicht weit. Ohne Vergebung wird die Ehe zur Qual. Und auch hier ist natürlich das Miteinanderreden wichtig. Wie soll ich um Vergebung bitten, wenn ich nicht weiß, wo ich den anderen verletzt habe? Und oftmals sind es ja so kleine Dinge, kleinere Verletzungen, die sich aber anhäufen. Man sagt sich, ja, das ist ja eigentlich nur eine Kleinigkeit, ich will jetzt mal nicht so sein, da gehe ich drüber, aber es kommt immer mehr dazu und sie beginnen zu gären. Mal noch ein Beispiel, klingt auf den ersten Blick auch ein bisschen witzig, aber es macht das gut deutlich. Ja? Ein Mann in den USA hat seine Frau, nachdem sie 7 Jahre lang verheiratet waren, vor Gericht verklagt wegen Grausamkeit. Der Richter hat gefragt, was ist das Problem? Sie können doch nicht ihre Frau verklagen. Doch, dieser Mann, der war gegen gleichbleibende monotone Töne, damit, das hat ihn total belästigt. Ja? Und er sagte, ja, ich war glücklich verheiratet, aber nach 1 Jahr fing meine Frau an zu stricken und hat bis heute nicht damit aufgehört. Und diese Töne, beim Stricken. Die haben ihn fertig gemacht. So sah, dass er, wenn er Schafe gesehen hat auf der Weide, der wollte sie am liebsten umbringen. Wenn er Strickzeug gesehen hat, das war schrecklich für ihn. Ja? Hat eine Abscheu davor gehabt. Gut, der Mann ist vor Gericht nicht durchgekommen. Aber oftmals sind so die Verletzungen, die Kleinverletzungen, die dann immer wieder kommen und über die man nicht redet. Und dann gärt es und irgendwann explodiert die Sache. Die Bibel sagt, die Sonne soll nicht über euren Zorn untergehen. Und das ist eine gute, gute Regel, wenn man die in seiner Ehe hat. Die Sonne soll nicht über euren Zorn untergehen. Vielleicht kann man am Tag nicht immer alles klären. Aber man sollte sich am Abend die Zeit nehmen. Und wie wichtig ist es dann, sich immer wieder gemeinsam unter das Wort zu stellen. Und die Gnade und die Liebe Christi zu empfangen. Und dann einander von Herzen zu vergeben. Es fällt mir nicht so leicht, ständig und immer wieder dem anderen zu vergeben. Das kann ich eben nicht aus mir heraus. Ich muss mich mit den anderen unter die Gnade Christi stellen, muss mir das Evangelium vor Augen führen. Den anderen als den von Christus geliebten Menschen zu sehen und auf der Grundlage dessen mit ihm zu handeln und zu sprechen und über ihn zu denken, was Christus für ihn und für mich getan hat. Vielleicht befinden manche von euch sich gerade in einer Feuerprobe. Vielleicht sind es bei anderen diese alltäglichen kleineren Enttäuschungen und Verletzungen. Das Heilmittel für Beziehungen ist immer Buße und Vergebung. Das ist das einzige Heilmittel für Beziehungen. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Es ist immer Buße und Vergebung. Vor Gott, wo wir Buße tun, wo wir Reue zeigen und er uns aus Liebe vergibt. Und voreinander. Also es geht um Demut und um Liebe. Demut, dass ich um Vergebung bitte, dass ich meine Fehler einsehe. Und um Liebe, dass ich gerne vergebe. Und das können wir nicht aus uns erzeugen. Und damit komme ich jetzt zu meinem Schlusspunkt. Die Liebe Christi zu seiner Gemeinde ist die Quelle für die Liebe in der Ehe. Vor diesem berühmten Zitat im Epheser 5, Vers 31, dass Mann und Frau ein Fleisch sind und das ist das Geheimnis, was Paulus auf Christus und die Gemeinde deutet. Vor diesem berühmten Zitat steht ein Vers, den überliest man vielleicht manchmal schnell, aber das ist ein herrlicher Vers. Epheser 5, Vers 30, da schreibt Paulus, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Paulus spricht hier allen Ehepaaren eine wunderbare Ermutigung zu. Er sagt der Gemeinde, den Gliedern der Gemeinde, aber eben auch den Ehepaaren, ihr seid Glieder seines Leibes. Christus nährt und pflegt die Gemeinde, er schenkt ihr seine unendliche Liebe, weil sie sein Leib ist. Sie sind zutiefst miteinander verbunden. Er ist unser Haupt, wir seine Glieder. Und dieser Bund zwischen Christus und seiner Gemeinde, er umschließt den Ehebund. Das ist das, was Paulus hier deutlich machen will. Sodass wir durch den Glauben in der Ehe eben nicht nur mit Christus, sondern eben auch miteinander zutiefst verbunden sind. Und wisst ihr was? Diese umfangende Liebe Christi für die Ehe, die gilt auch für Ehepaare, wo ein Ehepartner ungläubig ist. Ja? 1. Korinther 7, da wissen wir das. Denn der gläubige Mensch ist geheiligt durch die Frau und der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Die Liebe zu uns, die Liebe Christi zu uns ist die Quelle und die Grundlage für unsere Liebe zueinander. Und das müssen wir wissen und das müssen wir annehmen, das müssen wir verwenden, diese Liebe. Weil wir mit eigener Kraft zu schnell scheitern. Eigenliebe wird ganz schnell die Liebe zu unserem Ehegatten und Selbstsucht, die Selbstlosigkeit verdrängen. Ja, ihr wisst das, Empfindungen und praktische Liebe für den anderen, die sind oftmals bewusst oder unbewusst von einem Bonusdenken in uns abhängig. Ja, weil der andere für mich da ist, liebe ich ihn. Weil du so schön bist, liebe ich dich. und so weiter. Ja? Das ist immer dieses Bonusdenken. Du gibst mir was und deshalb mag ich dich. Aber was passiert, wenn der Bonus aufgebraucht ist? Wenn die Geschenke des Partners seltener werden, wenn die Zeit für den anderen weniger geworden ist, wenn der Liebreiz der Jugend eben nicht mehr da ist, wenn der Ehepartner, wir haben das ja in unserer Gemeinde, schwer krank wird oder wenn Kinder die Zeit und die Kraft des Ehepartners aufzusaugen scheinen. Die Bibel sagt uns, wir sollen uns anreizen, anspornen zur Liebe, ja. Aber dennoch dürfen wir unsere Liebe nicht von dem abhängig machen, was der andere, sondern was Christus für mich getan hat. Jesu Liebe kann nie aufgebraucht werden, weil sie unendlich groß ist. Und von dieser Liebe müssen wir erfüllt sein. Und nochmal, deshalb ist es so wichtig, uns immer wieder vor Augen zu halten, was Christus für uns, für ihn und für mich getan hat, obwohl wir es nicht verdient haben. Wenn ich jedes Mal neu auf das Kreuz schaue und sehe, Christus hat sich hingegeben, hat sich erniedrigt, ist ans Kreuz gegangen, ist gestorben für mich. Und obwohl ich jetzt immer wieder neu sündige und es nicht würdig bin, nicht liebenswürdig bin, liebt mich Christus. Und ich kann jeden Tag neu hingehen zu ihm. Und er vergibt mir meine Schuld. Und habe ich es noch so wenig verdient, er ist da für mich. Nur wenn ich das sehe zu mir, und zu meinem Ehepartner, dann kann ich demütig werden und lieben und barmherzig sein. Das Evangelium macht uns dankbar, demütig und liebend. Und nun möchte ich euch zusprechen, was Paulus den Römern zuspricht zum Schluss. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du den Menschen geschaffen hast und dass du ihn als Mann und Frau geschaffen hast und dass du gleich am Anfang die Ehe gestiftet hast. Dass du Mann und Frau auf diese besondere Art und Weise verbunden hast, um gleich von Anfang an ein Geheimnis darin zu verbergen, was wir wissen dürfen durch das Evangelium, durch Christus, dass es das Wunderbarste ist überhaupt, die Beziehung zwischen dir und deinem Volk, die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde, die durch Aufopferung und Liebe und Hingabe und Demut gekennzeichnet ist. Herr, und wir bitten dich inständig, dass du unsere Ehen segnest, dass sie auch dadurch gekennzeichnet sind. Und wo Nöte und Probleme sind, Herr, bitten wir dich, dass du Versöhnung und Heilung schenkst, dass du die Liebe in die Herzen gießt und die Demut und dass du uns allen immer wieder einfach vor Augen führst, wie sehr du uns lieb hast. Herr, stärke die Ehen und die Familien in unserer Gemeinde. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen. Amen.